Wir sind in der Apostelgeschichte im Kapitel 21. Der Heilige Geist hat dem Paulus vorausgesagt, in jede Stadt, in die er gekommen ist, dass Fesseln und Drangsale auf ihn warten. Erinnert euch, Paulus ist auf der Reise nach Jerusalem. Und Paulus war überzeugt in seinem Herzen, dass der Herr ihn in Jerusalem haben will. Ob das richtig war oder nicht, wer weiß es, Paulus war überzeugt davon. Und er hat sich nicht aufhalten lassen. Sein Herzenswunsch war es, zu den Juden in Jerusalem zu predigen. Seit seiner Bekehrung eigentlich. Seit den 20 Jahren vorher, wo er sich bekehrt hat, wollte er nach Jerusalem gehen und dort die gute Nachricht weitergeben an die Juden dort. Und wir wissen, der Herr hat es ihm nicht erlaubt. Er hat es ein paar Mal probiert und letztendlich hat er begriffen, dass der Herr ihn zu den Heiden gesandt hat. Aber er hat sich gedacht, Mann, ich bin das perfekte Werkzeug, wenn ich nur zu diesen Brüdern in Jerusalem reden könnte. Und so haben wir auch gesehen letzte Woche in Caesarea, wo dieser Prophet gekommen ist und den Gürtel von Paulus genommen hat und ihm die Hände gebunden hat und gesagt hat, wem dieser Gürtel gehört, der wird gebunden werden in Jerusalem. Paulus hat gesagt, es ist mir wurscht, ich bin bereit zu sterben für den Namen des Herrn. War bestimmt nach Jerusalem zu gehen. Und nachdem die Jünger ihn nicht überzeugen konnten, sind sie mit ihm hinaufgegangen. Haben ihm geholfen, seine Lasten zu tragen, die Last seiner Entscheidung mitzutragen. Und wir haben wirklich gesehen, eine wunderbare Gruppe von Leuten dort. Die Männer, die mit Paulus gereist sind und auch die Jünger dort in Caesarea. Reife Christen, die Last des Paulus getragen haben, die einfach Jesus geliebt haben und Paulus geliebt haben als Bruder und ihn unterstützen wollten. Sie haben ihn nach Jerusalem begleitet. Der Herr hat dem Paulus noch nicht erlaubt, in Jerusalem zu predigen. Und wirklich das Verhältnis zwischen Paulus und der Gemeinde in Jerusalem war ein bisschen gespannt. Sie war noch sehr jüdisch, die Gemeinde in Jerusalem, und der Paulus war den Juden dort oder den Judenchristen dort nicht so geheuer. Wir wissen, der Paulus, wo immer der hingekommen ist, gab es entweder eine Erweckung oder einen Tumult. Und oft beides. Und Paulus hat die Gnade Gottes sehr betont, dass wir gerettet sind durch Glauben aus Gnade allein. Und die Heiden, die haben sich da wahnsinnig drüber gefreut. Die haben Jesus angenommen, haben Jesus getroffen und hatten Freude im Herrn. Es ist ein Geschenk, es ist aus Gnade. Aber diese Judenchristen, die waren auch sehr verankert in diesen Traditionen. Die haben sich ein bisschen schwer damit getan, mit dem Paulus. Es war schwer für die loszulassen. Und die haben sich gefreut über das Werk des Paulus. Das war klasse. Was der Herr tut unter den Nationen. Haben auch gesagt, ja, wir stimmen überein, dass die Heiden nicht das Gesetz halten müssen und diese Traditionen, die wir halten. Aber Paulus, ist es uns lieber, wenn du uns nicht zu nahe kommst. War ihnen nicht ganz so geheuer. Und so im Vers 17, als wir aber in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf. Und ich frage mich, ob sich die gefreut haben über den Paulus oder über die Gabe, die er gebracht hat. Erinnert euch, der Paulus auf seiner dritten Missionsreise hat eine Gabe gesammelt für die armen Geschwister in Jerusalem. Oder die jüdischen Brüder. Und die Männer, die den Paulus begleitet haben, waren von den verschiedenen Gemeinden, die dieses Geld, was die Leute dort gespendet haben, die Heidenchristen, das haben sie mitgenommen. Und ich frage mich, ob sich die gefreut haben über das Geschenk oder wirklich, dass der Paulus da war. Weil wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass sie ihn nicht allzu herzlich aufgenommen haben. Oder zumindest die Leiterschaft dort in Jerusalem war nicht zu begeistert, dass der Paulus da war. Paulus war zu kontroversiell. Vers 18, am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Hat ein Treffen mit den Gemeindeleitern von der Gemeinde in Jerusalem. Und er trifft den Jakobus, das ist der Bruder von Jesus. Das war offensichtlich der einzige Apostel, der noch dort war in Jerusalem. Die anderen waren in der Welt unterwegs, um das Evangelium zu verkündigen. Vers 19. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrst und sagest, sie sollen weder die Kinder beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Es wird uns nirgendwo berichtet, dass Paulus das getan hat. Er hat den Heiden gesagt, ihr müsst das Gesetz halten, ihr seid frei. Wir lesen, dass er den Juden gepredigt hat, dass Jesus der Messias ist. Und so wahrscheinlich war es ein Gerücht. Vers 22, was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. Tu nun dies, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir geschrieben und verfügt, dass sie sich sowohl vor dem Götzenopfer, als auch vor Blut und Ersticken und Unzucht hüten sollen. Das ist lustiger. Paulus erzählt, was der Herr getan hat, und sie sagen, preis dem Herrn. Und dann aber, Bruder, du siehst, wie viele gläubige Juden da sind und sind noch immer eifrig für das Gesetz. Es waren Juden, die haben Jesus Christus als den Messias angenommen. Aber sie waren noch immer sehr in dieses Gesetz verliebt, in die alten Traditionen. Und viel von dem Gesetz ist eigentlich nur ein Bild auf Jesus hin. Das ganze Opfer, das ganze Heiligtum, viele der Traditionen, einfach ein Bild für Jesus. Und die Erfüllung war da. Jesus war hier. Die Heidenchristen, die haben Jesus getroffen und waren einfach verliebt in Jesus. Die waren frei. Und da war Liebe da, da war Friede da, da war Freude da. Aber diese Judenchristen in Jerusalem, die waren auch immer verliebt in diese Bilder, in diese Traditionen, in diese Regeln. Und das ist traurig. Das ist wie wenn du, weißt du, begeistert bist von einem Foto von jemandem, der neben dir sitzt und die Person gar nicht beachtest und sagst, ah, ein tolles Foto, ah, super. Die waren noch immer so verliebt in ihre Vorschriften und sie haben ein bisschen die Panik gehabt vor dem Paulus, vor dieser Freiheit. Da war kein Friede da und da ist dieses Gerücht gewesen, dass der Paulus den Juden lehrt, dass sie das Gesetz nicht halten müssen. Und sie sagen, für die Nationen, das ist okay, das haben wir ausgemacht. Die sollen sich nur enthalten von Unzucht und Blut und Erstickten. Aber Paulus, du bist ein Jude. Wir sagen, Paulus, was sollen wir mit dir tun? Wir werden hören, dass du gekommen bist. Und das war denen ein bisschen unangenehm. Ja, Paulus ist da. Wir haben eine Idee, Paulus. Wir haben vier Männer hier. Wir haben ein Gelübde abgelegt. Das war das Nazirea-Gelübde. Im 4. Mose, im 6. Kapitel sehen wir das. Und das war einfach eine Zeit der vollkommenen Hingabe an Gott. Wo ohne Ablenkungen, die haben sich die Haare wachsen lassen, durften keinen Wein trinken, keinen Traubensaft, durften keine Toten berühren. Einfach eine Zeit der Absonderung, der Ablenkungen auszuschalten für den Herrn. Und am Ende dieser Zeit waren sie 7 Tage im Tempel und haben dort den Herrn angebetet und haben die Haare abgeschoren, die haben sie dann verbrannt zur Ehre Gottes, es hat dann schön gestunken, haben ihre Reinigungs-, ihre Riten durchgemacht und Opfer dargebracht. Und während dieser 7 Tage konnten die Männer natürlich nicht arbeiten. Und so war das eigentlich sehr normal, dass wohlhabende Juden die Kosten übernommen haben für diese 7 Tage, für diese 7 Tage der Reinigung. Und die Leute hier in Jerusalem sagen zu Paulus, zeig ihnen doch, dass du ein guter Jude bist und dass du das Gesetz hältst. Und bist du mit diesem ganzen Geld gekommen? Geh einfach mit diesen 4 Männern in den Tempel und mach diese Riten mit ihnen durch und übernimm die Kosten dafür. Das ist ein trauriger Kontrast zu den Geschwistern, die wir in Caesarea gesehen haben. Zu den Heiden, die Lasten getragen haben von Paulus. Ich habe den Eindruck, diese Juden in Jerusalem haben dem Paulus eher das Gefühl gegeben, dass er eine Last ist. Die gesagt haben, okay, der kommt mit der Liebesgabe. Wir lesen nirgendwo, dass sie Danke gesagt haben. Aber sie sagen dem Paulus gleich, was er tun soll. Die haben Furcht vor den Juden. Paulus, so viele Leute sind da. Zeig ihnen, dass du ein guter Jude bist. Und ich glaube, das war wirklich eine Schwachheit. Der Plan hat nicht funktioniert. Es war ein Kompromiss von der Gemeinde hier. Und das ist traurig. Die Gemeinde in Jerusalem. Eine Gemeinde, die einst so dynamisch war, so voll Geist und Kraft. Wir erinnern uns an den Philippus. Einfach im Heiligen Geist hat gesagt, okay, geh in die Wüste. Und Philippus ist in die Wüste gegangen und hat den Äthiopier getroffen, hat das Evangelium verkündigt. Dann hat der Herr ihn genommen, versetzt und er ist durch die Städte gezogen, hat das Evangelium gepredigt. Da war Kraft da. Aber es scheint, dass viel von dieser Dynamik oder von dieser Effektivität verloren gegangen ist. Und der Grund war Gesetzlichkeit. Ausrichtung auf äußere Traditionen, auf Regeln, so äußerliche Religiosität. Und es scheint, dass die meisten der Aposteln weg waren aus Jerusalem. Die waren beschäftigt, das Evangelium zu verkündigen. Und auch diese frühen Jesus-Freaks waren immer da, der Barnabas und der Philippus. Und es scheint, als hätten die Gesetzlichen ein bisschen die Oberhand gewonnen in dieser Gemeinde in Jerusalem. Wir werden sehen, dass sie den Paulus ganz schön im Regen stehen lassen. Es ist wichtig, dass wir nicht in Gesetzlichkeit reinfallen. Dass wir da vorsichtig sind. Dass äußerliche Dinge, Rituale, meine persönlichen kleinen Überzeugungen wichtiger werden als Bruderliebe. Diese ganzen äußeren Kleinigkeiten. Wir heben die Hände oder wir heben die Hände nicht. Und Bruder so und so kommt immer zu spät zum Gottesdienst. Oder ist doch klar, im Lobpreis, wir müssen immer mit einem schnellen Lied anfangen und mit einem langsamen aufhören, oder? Natürlich kommt die Predigt nach dem Lobpreis und nicht vorher. Wir sind das so gewohnt. Das sind unsere Traditionen. Das sind wichtig. Denen sind wir vertraut, da fühlen wir uns wohl. Wir können leicht in so Gesetzlichkeiten reinfallen. Auch persönlich, in unserem Leben, im persönlichen Leben können wir geschwächt werden in unserer Beziehung mit dem Herrn durch Gesetzlichkeit. Ich lese jeden Morgen meine Bibel. Mindestens 2 Seiten. Aber Mann, heute Morgen bin ich nicht dazu gekommen. Der Herr kann den Tag nicht segnen. Meine Bibel nicht gelesen. Und der Herr segne dich, weil er dich liebt. Und weil er es liebt, Geschenke zu machen. Aus Gnade, unverdiente Geschenke. Gesetzlichkeit. Aber ich mag, wie der Paulus hier reagiert. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hat. Kommst mit dem Geschenk und das ist irgendwie komisch alles. Sagen, hey, Sei vorsichtig, dass du uns nicht zu viele Schwierigkeiten machst. Es war gegen die Überzeugung von Paulus wirklich, diese Riten durchzumachen. Paulus war frei, der hat Jesus getroffen und hat gesagt, diesen ganzen Schrott, den ich als Pharisäer gemacht habe, diese ganze Gesetzlichkeit, ich achte das für Dreck. Also es war nicht wirklich seine Überzeugung. Aber im Vers 26 heißt es, dann nahm Paulus die Männer zu sich und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Paulus war so wunderbar flexibel. Er hat gesagt, es ist nicht wirklich meine Überzeugung, das zu tun, aber es ist auch keine Sünde, wenn ich es tue. Und wenn euch das so wichtig ist, dann mache ich es halt. Römer 12, 18 hat Paulus geschrieben, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. In dem 1. Korinther 9 schreibt er, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich immer mehr gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Eine gute Einstellung gehabt, der Paulus. Er sagt, machst du das einfacher, um Menschen für Jesus zu erreichen? Ist okay, ich mach's. Ich spiele Country Music oder Hip-Hop oder was immer. Ist egal, ist nicht wichtig. Gute Einstellung. Hilft es, die Einheit unter den Geschwistern zu bewahren? Das ist kein Problem, ich passe mich an. Es gibt Wichtigeres als meinen Stil, als die kleinen Regeln oder Traditionen, mit denen ich mich vertraut fühle oder wohlfühle. Es gibt Wichtigeres, Liebe und Einheit und Zeugnis für Jesus zu sein. Ein gutes Vorbild. Lassen wir unsere Beziehungen oder unsere Einstellungen nicht kompliziert werden. Lieb Gott und lieb die Menschen. Und dann werden wir das Richtige tun. Vers 27. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung. Offensichtlich waren Juden aus Asien bei diesem Fest. Und die haben den Paulus gekannt, wahrscheinlich waren sie aus Ephesus. Und die haben den Paulus gekannt und das war nicht schwer, der Paulus war sehr auffällig. Wo immer der hingekommen ist, gab es Tumulte. An den hat man sich gut erinnert. Und sie brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien, Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und gegen das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt, an Heiden also, und diese heilige Stätte verunreinigt. Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Hat Paulus den Trophimus in den Tempel geführt? Nein. Sie haben ihn in der Stadt gemeinsam gesehen mit dem Paulus und sie haben einfach angenommen, dass er auch in den Tempel mitgekommen ist mit dem Paulus. Und sie sind drauf losgestürmt, drauf losgerannt, haben geschrien, oh, Paulus, wir teilen mit in den Tempel. Es war bei Todesstrafe verboten übrigens, für den Heiden weit in den Tempel zu gehen, über diesen Vorhof der Heiden hinaus. Da waren Schilder angebracht, haben gesagt, Schritt weiter und du bist ein toter Mann. Die rennen drauf los. Und schreien, oh, ganze Stadt in Aufregung. Und es war viel Lärm um nichts. Wegen einer falschen Annahme hier. Das ist so eine gefährliche Sache. Die Annahmen, die wir treffen. Hat mich erinnert an den Kennt ihr vom Adrian Pless, das Tagebuch eines frommen Chaoten? Da ist die eine Geschichte drin, der er misst immer die Länge von den Predigten an der Menge der Gummibärchen, die er verdrücken kann. Und da ist diese eine Geschichte, wo er halt so vor sich hindöst und das Thema ist Wollust. Und der Prediger predigt darüber und er döst gerade so vor sich hin und irgendwo in der Predigt schreit der Prediger irgendwas, Sünde oder irgendwas und vor Schreck lässt er die Gummibärchen fallen und bückt sich runter und will die Gummibärchen aufheben und er kann sich nicht mehr aufrichten, weil die Brüder neben ihm haben die Hände aufgelegt und beten gegen sein Lustproblem. Falsche Annahme. Und wir alle tun das. Das ist irgendwie witzig. Aber ist auch gefährlich. Denken uns, der so und so ist schon wieder nicht in der Gemeinde heute. Ich frage mich, wo der ist. Er ist wirklich unzuverlässig. Und Mann, ich hab ihn gestern mit diesem komischen Mädel herumrennen sehen und ja, wirklich will, die ist sicher kein Christ. Und Mann, ich habe schon so viele junge Männer gesehen, die halt irgendeine unchristliche Freundin aufreißen und dann weg sind vom Fenster, einfach vom Glauben abfallen. Und oh Mann, der so und so, der ist sicher vom Glauben abgefallen, der hat eine nicht christliche Freundin geangelt. Und er ist vom Glauben abgefallen. Und Brüder, wir müssen für den Sohn so beten. Und in Wirklichkeit, das war seine Schwester und die hat einen Outreach zu den Punks und liebt den Herrn. Sieht ein bisschen komisch aus und ich weiß nicht, der liegt vielleicht gerade mit Blinddarm im Krankenhaus oder was. Ja? Wir nehmen die ganzen Dinge an. Oder es ist noch trickreicher, wenn wir dann Motivationen annehmen oder interpretieren oder Gedanken. Mann, der Sohn so, der war so kurz angebunden, heute wie er mich begrüßt hat und so einen komischen Gesichtsausdruck gehabt. Hat mir gar nicht wirklich in die Augen geschaut. Und der hat sicher was gegen mich. Es ist sicher persönlich. Der mag mich nicht. Ich glaube, das ist sicher wegen letzter Woche. Da hat mir mein Freund einen Witz erzählt vom Gottesdienst und ich habe während dem Lobpreis dran gedacht und habe lachen müssen. Und es ist sicher wegen dem. Und jetzt kann mich der nicht mehr leiden. Und hat man nicht in die Augen geschaut. Ich glaube, der hat sogar auf meinen Bauch geschaut. Ich glaube, der denkt sicher, ich bin zu fett. Du weißt nicht, in Wirklichkeit, der arme Kerl, der hat Chili gehabt den Abend vorher und hat sich mit letzter Körperbeherrschung noch auf die Toilette gerettet. Wenn er irgendein Wort mehr gewechselt hätte mit mir, wäre es zu spät gewesen. Und ich sitze da und ich denke mir, Mann, ich fange an, mich unsicher zu fühlen und lasse meine Gedanken weiterlaufen und dann fange ich an, dem Sohn so aus dem Weg zu gehen und dann denkt sich der, Mann, der Günther verhält sich so komisch und ich glaube, der hat was gegen mich. Ich glaube, der macht sich über mich lustig. Letzte Woche, wie ich Lobpreis geleitet habe, da hat er so gelacht. Ich meine, ich weiß, ich bin nicht der beste Sänger, aber Mann, der ist wirklich eingebildet. Ich glaube, der schaut auf mich runter. Und in Wirklichkeit ist nichts dahinter, außer ein Böhnchen und ein paar Kanönchen. Nur heiße Luft. Aber wie oft machen wir das? Huh? Kennt ihr das auch? Und ich denke, das ist wirklich ein tolles Werkzeug in den Händen vom Feind. Und ich weiß, wir haben das in Grünstadt so oft erfahren, im Team und Dinge, die du denkst und irgendjemand sagt was oder tut was und denkst du, oh Mann. interpretierst alle möglichen Sachen rein, kramst ein paar Dinge aus der Vergangenheit, eigene Erfahrungen vielleicht, was habe ich damals gedacht oder so, und wird man irgendwie verärgert oder bitter. Und das nächste ist, du kannst nicht schlafen in der Nacht und überlegst die ganze Zeit, ich hätte ihm so antworten sollen. Ist dir das schon mal passiert, wo er im Bett liegt und ihr ärgert euch und du denkst, ah Mann, hätte ich das und das gesagt. Mann. Und irgendwann explodiert einer von den beiden und sagt, hey, was ist faul an dir? Und der andere sagt, na, was passt bei dir nicht? Ich meine, und dann redet man drüber und sagt, ah, das war einfach der Feind, ja, spielt mit unseren Gedanken und ist alles nichts dahinter. Wir haben das so oft erlebt. Und dann redet man ehrlich drüber und sagt, ich kann es nicht glauben. Satan wollte uns entzweien und muss mich entschuldigen. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Gedanken da stoppen und sagen, okay, was hat er wirklich gesagt oder was hat sie wirklich gesagt? Und wenn ich mir nicht sicher bin, wie er es gemeint hat, frage nochmal nach. Das einzige Mittel ist, glaube ich, wenn man drüber redet, offen kommuniziert und nicht die Dinge aufbauschen lässt, sondern die Dinge gleich abklärt. Riesentumult in Jerusalem. Riesiger Lärm wegen einer falschen Annahme. Paulus bringt die Heiden in den Tempel. Die falsche Annahme hat dem Paulus was sein Leben gekostet. Es kann tödlich sein. Unsere Annahmen können Beziehungen killen, können Einheit killen und wir können anfangen, andere in Gedanken oder in Worten zu killen. Und das Schlimmste ist, die Leute treffen hier nicht nur die falsche Annahme, sondern sie schreien es auch noch in ganz Jerusalem hinaus. Paulus hat Heiden in den Tempel gebracht. War gar nicht wahr. War einfach ein Gerücht, war Tratsch, war Verleumdung, wirklich. Ich weiß es zwar nicht sicher, aber ich glaube, der Sohn so hat ein Problem mit der nichtchristlichen Freundin. Ich weiß es nicht sicher, aber wir müssen beten für ihn. Und ich habe gehört von meinem Cousin, dessen Bekannter, dessen Putzfrau, ihre Tante, hat den Sohn so dort und dort gesehen und bla bla bla. Schrott. Hat keinen Platz in der Gemeinde. Sicher nicht hier. Wenn wir über Dritte reden oder Vermutungen austauschen oder Gerüchte verbreiten oder Persönliches weitererzählen und tratschen, ist so zerstörerisch. Sprüche sagen, die Worte des Schwätzers sind wie Schwertstiche. Und wenn jemand zu dir kommt und dir Tratsch erzählen will, sag einfach, hey, ich glaube, wir sollen nicht drüber reden. Das ist Sünde, wenn der Sohn so will, dass ich das weiß, wird er es mir selber erzählen. Das, was wir nicht dulden können einfach. Unsere Mitte ist Jesus. Wir wollen uns auf ihn ausrichten. Und das kann so viel zerstören. Gerüchte und Tratsch. Vers 30, das Gerücht, der Paulus ist im Tempel und hat Heiden mitgenommen. Und die ganze Stadt kam in Bewegung. Und es entstand ein Zusammenlauf des Volkes, und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel und sogleich wurden die Türen geschlossen. Während sie ihn aber zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Anzeige, dass ganz Jerusalem in Aufregung sei. Nordwestlich vom Tempel ist die Burg Antonia. Da waren die Römer stationiert. Und da gab es eine Treppe hinunter in diesen Tempelbereich. Und von der Mauer dieser Burg konnte man schön den ganzen Tempel übersehen. Und gerade zu den Festzeiten waren die Römer sehr aufmerksam. Zu Festzeiten waren dort mindestens 1000 Soldaten stationiert. Wahrscheinlich irgendeiner, der da oben gestanden ist, hat den Auflauf gesehen im Tempel und hat Alarm geschlagen. Und der Hauptmann, der nahm sofort im Vers 32 Soldaten und Hauptleute mit sich und lief zu ihnen hinab. Mindestens zwei Hauptleute offensichtlich und 200 Soldaten. Römer sehen den Auflauf vor dem Tempel und laufen hinunter. Als sie aber den Obersten und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Die Römer haben den Paulus gerettet, die Heiden. Die Frage drängt sich auch, wo waren die Geschwister? Ich meine, diese vielen Tausenden, die eifrig waren für das Gesetz, wo waren die? Es war okay, wo Paulus mit dem Geschenk gekommen ist. Sie haben ihn reingedrückt, was er alles tun soll und lassen soll. Aber wo waren sie, wo er Probleme hatte? Das ist das, was Gesetzlichkeit tut. Wird nicht viel Energie verschwendet für die Geschwister, um ihnen zu helfen oder die zu tragen. Dazu haben wir keine Zeit. Wir müssen ja schauen, dass alle das Richtige tun, alle die Regeln einhalten. Und wir haben den anderen viel zu sagen, was sie tun und lassen müssen. Und wir müssen unsere Traditionen bewahren. Aber wenn einer in Probleme kommt, wenn einer verprügelt wird, dann ist wenig Liebe und wenig Hingabe da, einander beizustehen. Gesetzlichkeit. Das stimmt. Vers 33, dann näherte sich der Oberste, ergriff ihn und befahl ihn, mit zwei Ketten zu fesseln und erkundigte sich, wer denn sei und was er getan habe. Die einen aber redeten dies, die anderen jenes in der Volksmenge. Da er aber wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er ihn, in das Lager zu führen. Als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalt der Volksmenge von den Soldaten getragen wurde. Denn die Menge des Volkes folgte und schrie, weg mit ihm! Das kennen wir, das haben sie schon zu jemandem anderen geschrien, der ihre Regeln nicht gehalten hat. Der gesagt hat, lieb Gott und lieb deine Nächsten. Und so einfach ist es. Schien weg mit ihm. Wahnsinn, die müssen ihn sogar tragen. So wild ist die Menge. Erinnert mich immer ans, wenn man diese Dokumentationen sieht im Fernsehen. Über Juden oder Araber, wenn die sich aufregen. Das sind Radikale, Fanatiker. Sehen später, wie sie mit dem Dreck in der Luft rumschmeißen und schreien. Und verrückt. Und als Paulus eben im Vers 37 in das Lager hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten, ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Er aber sprach, verstehst du Griechisch? Bist du also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht und die 4000 Mann Sikarier in die Wüste hinausgeführt hatte? Josephus berichtet uns, 54 nach Christus hat ein Ägypter 4000 Männer um sich versammelt. So Rebellen gegen Rom. Und hat ein Ägypter, Josephus berichtet uns das. Josephus ist ein jüdischer Historiker von der Zeit. Und er berichtet uns, dass ein Ägypter 4000 Mann angeführt hat in der Revolte und die sind auf den Ölberg gezogen. Und die Römer haben die Revolte niedergeschlagen, haben hunderte von denen getötet, aber die Anführer sind entkommen. Und der Hauptmann glaubt ja offensichtlich, der Paulus ist zurückgekommen, das ist der Anführer. Vers 39. Paulus aber sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Ich mag den Paulus. Er hat wirklich Mut. Als er es aber erlaubt hatte, winkte er Paulus auf den Stufen stehend dem Volk mit der Hand. Nachdem aber eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an. Großer Moment. Seit seiner Bekehrung hat der Paulus sich gesehen, zu diesen Juden zu predigen, hier in Jerusalem. Wir wissen, dass Paulus hat sich gedacht, klasse, ist der große Moment. Die ganze Stadt ist zusammengelaufen. Ja, jetzt ist der Moment da. Und er redet sie in hebräischer Mundart an, spricht ihre Sprache. Die hätten auch Griechisch verstanden, aber das Hebräische war ihre Muttersprache, das hat ihr Herz berührt. Und im Vers 22, im Kapitel 22, Entschuldigung, im Vers 1, sagte: Ihr Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung vor euch. Das Wort Verantwortung ist das griechische Wort Apologia, wo wir das Wort Apologetik herbekommen. Das Fremdwort, was so viel heißt wie die Verteidigung des Glaubens, diese ganzen Argumente für den Glauben. Und das waren diese Argumente, die der Paulus gebraucht hat für den Glauben. Das ist interessant, das war sein Zeugnis. Was hat Paulus erzählt? Er hat diesen Leuten sein Zeugnis erzählt, werden wir sehen. Das ist beruhigend. Ich muss nicht alle Argumente kennen. Ich muss nicht studiert haben, um effektiv sein zu können für Jesus. Jeder von uns kann erzählen, was der Herr in seinem Leben getan hat. Jesus lebt und ich habe Jesus erfahren. Und das kann wirklich keinen in Frage stellen. Über diese Argumente kann man diskutieren und streiten. Ja, aber ich habe Jesus erlebt. Ich finde das interessant. Der Paulus war ein brillanter Mann. Er war einer der größten Theologen, die je gelebt haben. Er war unterwiesen im ganzen Gesetz, einer der gebildetsten Männer. Sein Lehrer, der Gamaliel, hat gesagt, das einzige Problem, was er hatte mit dem Paulus, war, dass er nicht genug Lesestoff für ihn heranschaffen konnte. Paulus war ein intellektuelles Monster. Und hier hat er eine Chance, die erste Chance seit 20 Jahren zu den Juden in Jerusalem zu predigen. Und ich finde es interessant, was er denen zu erzählen hat. Er erzählt ihnen einfach sein Zeugnis. Jeder von uns kann erzählen auf der Straße, was Jesus für ihn getan hat. Eine machtvolle Apologetik, wenn wir unser Zeugnis erzählen. Vers 2, als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, hielten sie noch mehr Ruhe. Und er spricht: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien. Spricht hier die Hellenisten an, die Juden, die Juden waren, die das Gesetz gehalten haben, aber die der jüdischen Tradition nach, der griechischen Kultur nachgefolgt sind, die so gelebt haben wie die Griechen. Und dann sagt er aber: Auferzogen in dieser Stadt. Das spricht er zu den Leuten in Jerusalem. Ich bin auch einer von euch. Die Traditionellen, die Hebräer. Zu den Füßen Gamaliels unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes. Gamaliel war der größte Rabbi im ersten Jahrhundert. War der Enkel vom großen Rabbi Hillel. Und er war respektiert, der Gamaliel von allen Parteien. Ein angesehener Mann. Paulus sagt ihnen: Hey, ich bin einer von euch. Ich habe studiert unter eurem größten Lehrer. Und dann sagt er: Ich war, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, dass sie bestraft würden. Sagt, ich war wie ihr, ich war ein Eiferer für das Gesetz und ich war bereit, ich wollte die Christen auch töten. Ich verstehe euch, Leute. Ich weiß, wo ihr steht. Vers 6, es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Wir sehen hier wieder, wie sehr sich Jesus mit uns identifiziert. Jesus sagt zu Paulus, du verfolgst mich. Wen hat er verfolgt? Die Gemeinde. Jesus identifiziert sich mit dir. Was die Menschen dir antun, tun sie ihm an. Alles, was dir passiert, passiert ihm. Jesus identifiziert sich mit uns. Vers 9. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Manche sagen, hier ist ein Widerspruch. Im Kapitel 9, im Vers 7, wo wir die Bekehrung des Paulus lesen darüber, da heißt es, sie hörten eine Stimme, aber sie sahen niemanden. Hier heißt es, sie sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Was stimmt jetzt? Hier sagt es, sie hörten sie nicht, dort heißt es, sie hörten die Stimme. Die Lösung ist ganz einfach, es sind zwei verschiedene Worte im Griechischen. Im Kapitel 9 ist ein Wort, was so viel wie Lärm bedeutet. Sie haben ein Geräusch gehört. Ich weiß nicht, vielleicht was ein Donner oder irgendwas. Hier das Wort im Griechischen ist das Wort Phoneia, wo Phonetik herkommt, also verständliche Sprache. Das heißt, sie haben irgendwas gehört, ein Geräusch, was immer das war, aber sie haben nicht die Worte verstanden, die der Herr zu Paulus geredet hat. Und sie haben den Herrn nicht persönlich gesehen, wie der Paulus, sondern einfach nur dieses Licht. Es gibt keine Widersprüche in Gottes Wort. Gott wird sich nicht selber widersprechen. Vers 10. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Es ist immer die Folge echter Umkehr, ein gutes Zeichen. Wenn jemand sagt, ich will dir folgen, was willst du, Jesus? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Da ich aber vor der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Es ist wie Gott uns führt, Schritt für Schritt. Paulus sagt, was soll ich tun? Er sagt, geh nach Damaskus. Punkt. Und der Herr spricht nicht eher wieder zu uns, bevor wir nicht den ersten Schritt getan haben. Philippus, der Herr sagt, geh in die Wüste. Nicht mehr. Philippus geht in die Wüste. Schritt im Glauben, Gehorsam. Und dort sieht er den Wagen des Äthiopiers und der Herr sagt, okay, jetzt geh zu dem Wagen. Zweiter Schritt. Petrus sieht die Vision, wie diese unreinen Tiere vom Himmel herabkommen. Der Herr sagt, geh mit den Männern mit, die an der Tür klopfen. Petrus geht mit. Und dann erst, als er in das Haus des Cornelius kommt, sieht er den zweiten Schritt. Und er sagt, ich habe dich geschickt, um mir zu erzählen, wie ich in Beziehung mit Gott kommen kann. Im Alten Testament der Abraham. Der Herr hat Abraham herausgerufen. Hat ihm nicht gesagt, wo er mit ihm hingehen wird. Wir wollen immer gerne den ganzen Plan kennen. Ich möchte gerne wissen, Herr, was hast du vor mit meinem Leben? Ich möchte alles auf einmal sehen. Sehr praktisch, dann kann ich mich entscheiden, ob ich das will oder nicht. Aber der Herr will, dass wir im Glauben leben. Und das macht das christliche Leben spannend. Schritt für Schritt. Wir müssen immer vertrauen. Aber ich glaube, wir können das versäumen, was Gott in unserem Leben tun will, weil wir auf der Stelle stehen. Und wir können jahrelang auf derselben Stelle herumtrampeln, weil wir nicht diesen ersten Schritt machen, den der Herr uns sagt. Weil wir Angst haben, weil ich sage, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und ich weiß nicht, wie der Herr versorgen wird. Ich habe nicht die Ressourcen oder die finanziellen Mittel dazu oder ich habe nicht die Kraft dazu. Ich weiß nicht, wie ich diesen Schritt machen kann. Und wie soll es dann weitergehen, wenn ich dort bin? Wenn ich alles wüsste, wäre es kein Glaube. Paulus hat auch nichts gesehen hier. Paulus war blind, war geblendet von dem Licht. Paulus hätte sagen können, ja, dann das Licht und so, ich sehe nicht. Ich kann nicht weitergehen. Herr will, dass wir ihm vertrauen. Er will, dass wir Männer und Frauen des Glaubens sind. Aber was, wenn ich einen Schritt in die falsche Richtung mache? Was, wenn ich glaube, dass es Gottes Wille ist und ich mache einen Schritt und finde heraus, es war es doch nicht der Herr? Was passiert? Das ist okay. In Sprüchen heißt es, wo keine Rinder sind, bleibt die Krippe sauber. Ich kann sagen, ich habe nie Fehler gemacht. Meine Krippe ist sauber. Okay, ja, aber wie viele Rinder hast du gezüchtet? Keine. Was hast du getan fürs Reich Gottes? Nix, aber ich bin sauber. Ich habe nie einen Fehler gemacht dabei. Wir müssen gewillt sein, Fehler zu machen. Das heißt, nicht, dass wir blind drauf losrennen, unbedingt. Ich glaube, auch da ist eine Ausgewogenheit. Ja, wenn der Herr zu deinem Herzen spricht, dir was aufs Herz legt oder durch sein Wort zu dir spricht oder wie immer, dann mach den Schritt im Glauben, vertraue ihm und mach den Schritt. Aber wir müssen auch nicht naiv sein. Drauf losrennen. Wir machen den ersten Schritt, den der Herr uns zeigt. Und dann schauen wir, okay, Herr, wie geht es jetzt weiter? Und wir sind immer bereit, einen Schritt wieder zurückzumachen, wenn der Herr nicht in der Sache drin ist. Ich mache einfach den Schritt im Glauben und dann schaue ich, okay, Herr, bist du da drin oder nicht? Und wenn nicht, dann ziehe ich mich wieder zurück. Dann ordnen wir uns neu und dann schauen wir, was ist der nächste Schritt. Wir wollen Ausgewogenheit haben. Wir wollen nicht ewig an derselben Stelle treten, wir wollen vorangehen. Aber wir wollen auch nicht Dinge erzwingen im Fleisch, wo der Herr nicht drin ist. Und aus eigener Energie ringen. Also wir machen den ersten Schritt und dann gucken wir, ist der Herr drin? Wenn ja, dann kommt der zweite Schritt. Wenn nicht, dann wieder retour. Warten weiter auf den Herrn, was er sagt. Und es ist das Abenteuer von unserem christlichen Leben. Schritt für Schritt mit Jesus. Aber wir werden nie die Abenteuer erleben, wenn wir nicht den ersten Schritt machen. Wenn wir nur da sitzen oder da liegen und träumen und sagen, Mann, ach, ich habe das auch im Herzen und ich glaube, es ist der Herr, aber ach, ich weiß nicht, wie das gehen kann und ich kann darüber nachdenken, ich kann hoffen, dass der Herr mich da mal so verwendet. Aber wenn ich nur da liege und träume, wird nichts passieren. Wenn mir der Herr was aufs Herz legt, egal in welchem Bereich, muss ich einen Schritt machen. Im Vertrauen auf ihn. Und wenn immer der Herr führt, wird er versorgen. Wenn der Herr wirklich uns was sagt, wenn er uns führt, dann wird er uns immer finanziell versorgen, die Kraft dazu geben, die Ressourcen, alles, wo der Herr führt, versorgt er uns. Ich habe das so oft erlebt. Herr versorgt uns. Und wirklich, der Herr hat noch was für jeden von uns. Epheser 2,10. Der Herr hat Werke für uns, die er im Voraus bereitet hat. Und allein, dass wir noch hier sind, zeigt mir, dass er noch nicht fertig ist mit uns. Wenn wir unseren Dienst erfüllt haben, unsere Bestimmung, dann holt uns der Herr nach Hause. Ich glaube, er lässt uns nicht länger als nötig hier auf der Welt. Das ist grausam. Gott ist kein Sadist. Noch was vor mit uns, mit jedem von uns. Sonst wären wir schon zu Hause. Vers 12. Ein gewisser Hananias, aber ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden. Der Paulus ist schlauer, der betont es wieder. Der Hananias, ein wirklich gottesfürchtiger Mann, der das Gesetz hält. guten Ruf vor den Juden. Der kam zu mir, trat heran und sprach zu mir, Bruder Saul, sei wieder sehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Ich wünsche mir, dass das unsere Erfahrung ist. Dass wir seinen Willen erkennen und Jesus sehen, seine Natur. Der Herr ist treu und barmherzig, langsam zum Zorn, überreich an Gnade. Und dass wir seine Stimme hören. Vers 15. Denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Er zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus. Das war nachdem er aus Damaskus schon geflohen war und sie haben ihn mit dem Korb runtergelassen. Er ist nach Jerusalem und dort hat er diese Vision. Und der Herr sagt, eile, geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und her in den Synagogen schlagen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Paulus sagt, Herr, ich bin doch das perfekte Werkzeug. Lass mich doch nur zu den Leuten reden. Ich habe die Christen verfolgt. Ich war ein Eiferer. Auf mich würden sie hören, Herr. Und der Herr sagt, ich habe andere Pläne. Vers 21, er sprach zu mir, geh hin. Denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Vers 22, sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort. Und erhoben ihre Stimmen und sagten, weg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Juden waren stolz. Sie glaubt, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Und wenn du gerettet werden willst, dann musst du ein Jude werden. Und sie haben tatsächlich geglaubt, die Heiden sind nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Das haben die Rabbis gelehrt. Und sie haben gesagt, wie kann der es wagen, zu sagen, Gott hat ihn zu den Heiden gesandt. Der darf nicht länger leben. Weg mit dem, der muss sterben. Vers 23, als sie aber schrien und die Kleider abwarfen und Staub in die Luft schleuderten, befahl der Oberste, ihn ins Lager zu bringen. Und sagte, man soll ihn mit Geißelhieben ausforschen, damit er erfahre, um welcher Ursache willen sie so gegen ihn schrien. Das war die Verhörmethode der Römer, Folter. Vers 25, als sie ihn aber für die Riemen ausgestreckt hatten, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der da stand, ist es euch erlaubt, einen Menschen, der Römer ist, zu geißeln, und zwar unverurteilt? Paulus war schlau. Warum hat Paulus so lange gewartet, bis sie ihn gebunden haben da? Es war verboten, einen Römer zu binden. Und einen Römer zu geißeln, darauf ist die Todesstrafe gestanden. So, Paulus hat gewartet, bis er sie gehabt hat in seiner Hand. Bis sie bereits gegen das Gesetz gehandelt haben. Dann sagt er, ist es erlaubt, einen Römer zu schlagen, unverurteilt? Vers 26, als es aber der Hauptmann hörte, ging er hin und meldete dem Obersten und sprach, was hast du vor zu tun, denn dieser Mensch ist ein Römer. Der Oberste aber kam herbei und sprach zu ihm, sage mir, bist du ein Römer? Er aber sprach, ja. Und der Oberste antwortete, ich habe für eine große Summe dieses Bürgerrecht erworben. Paulus sprach, ich aber bin sogar darin geboren. Das römische Bürgerrecht konnte man entweder kaufen, wenn man sehr reich war, oder es ist verliehen worden als Anerkennung für einen besonderen Dienst für Rom. Und viele glauben, dass der Vater von Saulus seinen Dienst getan hat, dass es ein Jude war, der den Römern einen besonderen Dienst erwiesen hat und sie haben ihm dieses römische Bürgerrecht verliehen. Und die dritte Art, wie man das Recht erhalten konnte, war durch Geburt, durch Vererbung. Und das war beim Paulus der Fall. Vers 29, sogleich nun standen die, welche ihn ausforschen sollten, von ihm ab. Aber auch der Oberste fürchtete sich, als er erfuhr, dass er ein Römer sei und weil er ihn gebunden hatte. Paulus beruft sich auf sein römisches Bürgerrecht, auf seine Rechte als Römer. Das bringt die Frage auf, sollen wir als Christen auf unsere Rechte beharren? Sollen wir die wahrnehmen und können wir vor Gericht gehen, jemanden verklagen, den er unsere Rechte verletzt? Ja, ich denke, wir können es tun. In unserem Umgang mit der Welt. Und manchmal müssen wir das tun. Aber nicht im Umgang miteinander. Im 1. Korinther im Kapitel 6 heißt es, wir sollen nicht gegen einen anderen Bruder vor Gericht gehen, einen anderen verklagen. Und diese Angelegenheiten in der Gemeinde sollen in der Gemeinde geregelt werden. Nächste Woche werden wir sehen, wie die Geschichte weitergeht. Spannende Geschichte mit dem Paulus. Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort. Und Herr, ich möchte dir persönlich für den Paulus danken und auch für dieses Vorbild, Herr. Die Herausforderung, die er für mich ist. Einfach diese Hingabe an dich, Herr, und diese Kompromisslosigkeit. Und ja, dass ihm sein eigenes Leben nicht wert ist, Herr. Bitte mach du uns zu solchen Menschen. Und Vater, ich möchte auch bitten, dass du uns zu liebevollen Menschen machst. Ich bitte dich, dass du uns bewahrst vor Gesetzlichkeit. Mach uns wie die Geschwister, die mit dem Paulus gereist sind und nicht wie die Gesetzlichen. Ich möchte auch bitten, Herr, dass du uns Weisheit gibst, Herr. Umgang miteinander, Herr, in unserer Kommunikation. Herr, wir sind so unfähig, Herr, aus eigener Kraft zu leben. Ich bitte dich, dass du uns stärkst, Herr. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass geh durch die Reihen und berühre jeden Einzelnen jetzt. Fülle uns mit deinem Geist, Herr, rüst uns zu, Zeugen zu sein. Und Herr, stärk unseren Glauben an dich, unser Vertrauen an dich. Lass uns Menschen sein, die Schritte im Glauben machen, die nicht Angst haben vor der Zukunft. Herr, weil du hältst die Zukunft in deinen Händen. Und dein Plan ist perfekt, Herr. Und wir wissen, du wirst alles zum Guten gebrauchen, weil wir dich lieben. Du hast eine Zukunft und eine Hoffnung für uns. Dafür danken wir dir, Herr. Dafür beten wir dich an, Jesus. now I guess. God.
Herr.